Wir werden eine Predigt zu Johannes 3, Vers 16 hören, wie die letzten beiden Male auch. Und damit beenden wir dann auch unsere Mini-Predigt-Serie. Und wir werden, wie gewohnt, den Predigttext gemeinsam lesen. Ich sage es Zeile für Zeile vor und ihr dürft mir, wie gewohnt, Zeile für Zeile kräftig nachsprechen. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt,
so sehr hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn gab,
dass er seinen einzigen Sohn gab,
damit jeder, der an ihn glaubt,
nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
Amen. Was für ein Bekenntnis hier im Freien in Emmendingen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn Menschen sterben, dann gibt es auf Beerdigungen oft so Standardsätze, die einen Mut machen wollen im Angesicht des Todes und auch der Ewigkeit, die uns danach erwartet. Und immer wieder heißt es, diese Person war ein wirklich guter Mensch. Diese Person hatte eine gute Lebensweise, war vorbildlich und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon Beerdigungen erlebt, wo ihr gedacht habt, ja, die war schon okay, die Person. Aber das ist doch jetzt auch ganz schön dick aufgetragen. So, wenn man dann den Lebenslauf hört, diese Person war wirklich ein guter Mensch und im Blick auf die Ewigkeit verspricht man sich dadurch Hoffnung, dass die eigene Lebensweise, die man geführt hat, die man an den Tag gelegt hat, genug ist, um in ewiger Glückseligkeit zu leben. Das ist unsere Hoffnung. Diese Person war gut. Und weil diese Person gut war, hat es diese Person auch verdient, dass sie in Ewigkeit Frieden und Glück genießt. Aber Johannes 3, Vers 16 machte diesem Mythos ein Ende. Denn Christen haben verstanden, erkannt und halten daran fest, dass nicht und niemals ihre eigenen Bemühungen Grund zur Freude und Hoffnung auf Ewigkeit sind, sondern dass der Grund in Gott liegt, dass er sich entschieden hat, uns in Liebe zu begegnen. Meine Hoffnung im Sterben ist nicht, ich hab's ganz gut hingekriegt, sondern Gott hat mich geliebt. Gott ist für mich. Gott hat mich gesegnet. Gott hat mich erlöst. Gott hat mich errettet. Gott gibt mir Hoffnung. Und diese Liebe, die Gott gegeben hat, die Gott gezeigt hat, ist nicht auf unsere Liebenswürdigkeit begründet. Gott liebt uns nicht, weil wir besonders liebenswürdig wären. Denn in Wahrheit hat Gott uns zuerst geliebt, ehe wir überhaupt unsere Liebe zu ihm Ausdruck verleihen konnten. So heißt es in 1. Johannes 4, Vers 10, hierin ist die Liebe. Ja, worin ist die Liebe? Johannes sagt, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung, als eine Wiedergutmachung für unsere Sünden. Nein, nicht wir waren es, die angefangen haben, aus uns heraus Gott zu lieben, ihn zu bezirzen mit unserer Liebe, dass er gar nicht anders konnte und sagt, diese Liebe muss ich erwidern. So wie vielleicht in einigen, vielleicht sitzt dein Partner neben dir und bei einigen läuft das so, der eine hat sich in den anderen verguckt und fängt an, den zu lieben, aber der andere gar nicht, hat eigentlich gar kein Interesse an dieser Person, aber das, was dann an Liebe kommt, an Zuneigung, Freundlichkeit, erweckt auf einmal Gegenliebe, obwohl man niemals im Leben, nie nicht, auf diese Person geschaut hat. Einige grinsen. Einige Frauen, ja, ganz genau. So war das. Aber so ist das nicht mit Gott, dass wir ihn geliebt hätten und er sagt, ach ja, eigentlich wollte ich nicht, aber er ist so schön und so freundlich und so liebevoll. Deswegen liebe ich zurück. Nein, wir haben nicht zuerst geliebt. Und das sehen wir in Jesus Christus, wie er gekommen ist. Denn es ist so, dass wir Menschen Gott den Rücken zukehrten. Aber Jesu Rücken für uns ausgepeitscht wurde. Wir hatten böse Gedanken, doch Jesu Haupt wurde von Dornen durchstochen. Wir handelten gegen Gott und unsere Mitmenschen, doch Jesu Hände wurden durchbohrt. Wir liefen auf unseren eigenen verkehrten Wegen von Gott weg, doch Jesu Füße wurden von Nägeln durchdrungen. Wir haben den Tod verdient, doch Jesus starb an unserer Stelle. Und anstatt uns zu bestrafen, machte Gott den Weg frei, um uns mit sich zu versöhnen, indem er in aufopferungsvoller Weise seinen eigenen Sohn in den Tod gab. Das ist die Dynamik. Es ist nicht so, dass wir Menschen den Himmel bestürmen würden, weil wir unbedingt da rein wollen. Nein, die Dynamik ist eine ganz andere. Unser Leben zeigt uns, dass wir in eine andere Richtung laufen, dass wir uns von Gott wegbewegen. Und Gott sieht das. Und er könnte sagen, okay, lass sie rennen, lass sie laufen in ihr Verderben. Aber er tut es nicht. Er holt uns ein. Und für das, was wir mit unserem Kopf, mit unseren Händen, mit unseren Füßen getan haben, das legt Gott auf seinen Sohn. Und das ist eine gewaltige Liebestat und die geschah, damit wir, so heißt es in unserem Vers, nicht verloren gehen. Gott liebt uns, damit wir nicht verloren gehen. Und Verlorenheit bedeutet nicht einfach nur Orientierungslosigkeit. Ich bin seit einiger Zeit mehr mit Teenies und Jugendlichen unterwegs in unserer Gemeinde. Ist ganz witzig, wie die so sprechen und so reden. Da lernt man als 34-Jähriger einiges dazu. Ist ganz lustig, wenn sie so im Gespräch sind und irgendwie so verzweifelt sind. Boah, ich bin total lost. Ich bin verloren. Ich bin lost. Damit meinen sie nicht, dass sie verdammt sind, sondern dass sie einfach gar keinen Plan haben. Wie soll ich darauf reagieren? Was soll man dazu sagen? Wenn ich mit dieser Realität konfrontiert bin, what? Ich bin lost. Eine witzige Formulierung. Ja, es ist natürlich so, dass wir ohne Gott orientierungslos sind. Deswegen heißt es auch in der Bibel, dass die Bibel, dass Gottes Wort Licht ist für unseren Weg, um uns Orientierung zu geben. Aber wenn Johannes 3, Vers 16 sagt, dass Gott uns so geliebt hat, seinen einzigen Sohn gab, damit wir nicht verloren gehen, bedeutet das nicht einfach nur, dass wir ein bisschen Orientierung für unser Leben bekommen. Denn Verlorenheit ist in diesem Vers ein Gegenstück zu etwas anderem. Dass wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Verlorenheit ist der Gegensatz zu ewigem Leben. Und statt mit ewiger Güte und Segen überschüttet zu werden, erleben einige, wenn sie sich nicht auf Jesus einlassen, ohne sein liebevolles Eingreifen Gottes, erleben sie ewiges Gericht und ewigen Zorn. Das ist das Gegenstück zum ewigen Leben. Ewiges Gericht, ewiger Zorn. Und deswegen heißt es nur ein paar Verse weiter von diesem fulminanten Vers aus Johannes 3, Vers 16, den jeder kennt und jeder liebt, heißt es nur 20 Verse weiter in Johannes 3, Vers 36, eine richtig harte Packung. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben, kennen wir aus unserem Vers. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist ein Vers, der nicht so gern auf Karten geschrieben wird und zum Geburtstagsgruß an Jessie zu ihrem 20. heute, ne? Runder Geburtstag. So, hey Jessie, ich wollte dir mal Johannes 3, Vers 36 weitergeben. Das machen wir nicht so gern. Warum? Weil diese Konsequenz unserer Sünde, der Verlorenheit, wahrscheinlich die schwerste Wahrheit ist für uns Christen, zu der wir uns bekennen. Ist wahrscheinlich das Allerschwerste, was uns fällt, dazu Ja und Amen zu sagen. Wenn ich von der Liebe predige, dann höre ich immer wieder einige charismatische Christen unter uns, Amen, Halleluja. Aber wenn es dann darum geht, so, das muss ich erstmal schlucken. Mich hat ein Zitat von meinem guten Freund Spurgeon aus dem 19. Jahrhundert bewegt, wie er, als er über diese Themen sprach, sagte: Ihr Lieben, dies sind so gewichtige Dinge, dass ich während meines Redens darüber mich lieber hinsetzen und weinen würde, als aufzustehen und zu euch zu sprechen. Johannes 3, Vers 16 ist super und wir gehen da peu à peu so durch und dann kommt auf einmal diese Begrifflichkeit, Gott hat uns geliebt, damit wir nicht verloren gehen, dazu muss man ja was sagen. Und ganz ehrlich, ich habe keine Lust dazu, etwas zu sagen, weil das schwierig ist, weil das hart ist. Es sind harte Worte, es ist eine harte Realität. Aber wir können uns davor nicht einfach wegducken. Wir müssen uns diesem Vers stellen. Im Alten Testament heißt es in einer Selbstbeschreibung, wer Gott ist. Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Und wir stürzen uns dann schnell auf diese Gnadenpassagen. Und ja, sie sind ja auch unser Lebenselixier, aber es zeigt uns ganz eindeutig, Gott ist ein heiliger Gott, er ist ein gerechter Gott, er vergibt gerne, aber es gibt Zeiten, es gibt Momente, wo er auch Sünde und Vergehen nicht ungestraft lässt. Auch wenn er langsam zum Zorn ist, das heißt es nicht, dass Gott überhaupt nicht zornig sein könnte. Sondern er ist langsam, er ist geduldig, er gibt uns immer wieder Chancen zur Umkehr, seine Hand zu ergreifen, denn das ist sein Wille. Aber der Ruf nach Gerechtigkeit, meine Lieben, ist nicht falsch. Wir kennen das doch aus unserem Leben, wenn unter uns Unrecht geschieht. Dann wären wir doch, was wären wir für Menschen, wenn wir sagen würden, ach, das Unrecht, was da geschieht, ist mir egal. Gerechtigkeit muss nicht wiederhergestellt werden. Wir brauchen keine moralische Instanz. Alles geht, alles kann gemacht werden und es gibt keine Konsequenzen. Ich sag das manchmal so, wenn hier jetzt jemand einbrechen würde in unsere Versammlung und einige drangsalieren würde, würden wir sagen, ha ja, ist auch okay. Nein, Gerechtigkeit, der Ruf nach Gerechtigkeit. Ist wichtig, ist ein biblischer Ruf. Gerechtigkeit, Herr, schaffe Gerechtigkeit. Darum sagt das Alte Testament in Sprüche 17, Vers 15, wer den Schuldigen gerecht spricht und wer den Gerechten für schuldig erklärt, ein Groll für den Herrn sind sie alle beide. Nein, Ungerechtigkeit ist Ungerechtigkeit. Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit. Und Gott macht hier keine Augenwischerei. Sondern er sieht unser Leben und er sieht auch Ungerechtigkeit. Und er sagt, wenn du nicht in meine liebende Arme kommst, dann wirst du den Preis dafür bezahlen müssen, für das, wofür du dich entschieden hast. Denn die Würde eines anderen zu verletzen, ist keine Lappalie. Die Würde eines anderen zu verletzen, ist keine Lappalie. So hat das große Glaubensvorbild, der König David im Psalm 51, nachdem er echte Böcke geschossen hat, einen Menschen umgebracht hat, Ehebruch getrieben hat, Menschen hinters Licht geführt hat, wurde er konfrontiert mit seiner Schuld. Und dann schreibt er in diesem Psalm 51, hat ein Lied darüber geschrieben, über das, was ihm da widerfahren ist. Über seine Herzensumkehr schreibt er zu Gott, denn ich erkenne mein Vergehen. Und meine Sünde ist stets vor mir. Und jetzt achtet mal darauf, was er im Lichte seiner Schuld an anderen Menschen schreibt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Damit du im Recht bist in deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Du bist gerecht, ich bin ungerecht und ich habe mich an Menschen vergangen, ich habe die Würde von anderen Menschen verletzt, aber ich erkenne, indem ich mich gegen andere versündige und schuldig mache, ich sündige gegen dich allein. Ja, wie kann das sein? Wir sind eben Bilder Gottes, wir gehören jemanden und deswegen macht das etwas mit Gott. Es berührt ihn selbst zutiefst im Herzen. Wenn wir Ungerechtigkeit erleben, wenn wir für Ungerechtigkeit verantwortlich sind und ob es uns bewusst ist oder nicht, wir vergreifen uns ständig an Gott, indem wir ihn und seine Gebote missachten. Und wer sind wir, dass wir sagen, ich habe ein Recht auf Gerechtigkeit und ich bete auch dafür, dass Gott meine Gerechtigkeit wiederherstellt, aber dass Gott für seine Gerechtigkeit kämpft, das Recht billige ich ihm nicht. Wer sind wir eigentlich? Wer sind wir als Geschöpfe eigentlich, dass wir so über Gott denken und meinen, dass wenn er in seiner Würde verletzt wird, nicht das Recht hat, was auch wir einander uns zugestehen, was sogar unsere Rechtsprechung jedem einzelnen Bürger in diesem Land zugesteht. Auch Gott hat ein Recht, dass seine Würde wiederhergestellt wird und dass Gerechtigkeit geschieht. Und deswegen ist auch die Konsequenz, die Schwere der Folge, wenn wir Gottes Würde verletzen, auch so hoch, weil wir es mit einem sehr, sehr würdevollen Würdenträger zu tun haben. Wenn du in unserem Land den Bundespräsidenten verunglimpfst und beleidigst, dann ist das zu vergleichen, vielleicht kennen einige noch diesen alten Begriff der Majestätsbeleidigung. Kennt ihr den Begriff noch? Ja? In einigen Ländern gibt es auch die Beamtenbeleidigung, dass wenn ich einen Polizisten beleidige, das schwerer wirkt, als wenn ich jetzt Zorin beleidige. Warum? Weil er ein Würdenträger ist und seine Würde höher gestellt ist und meine Beleidigung eine stärkere Würde angreift. Und wenn ich ihn beleidige oder unseren Bundespräsidenten, dann hat das andere Konsequenzen für mich. Das sind teilweise jahrelange Strafen, die verhängt werden, wenn wir Majestäten und Bundespräsidenten beleidigen. Und darum, wenn wir es mit Gott zu tun haben und er sagt, hey Leute, ich liebe euch, damit ihr nicht verloren geht, ihr seid auf einem falschen Kurs. Und dieser Kurs mündet echt in ein großes Dilemma, in eine große Strafe, müssen wir merken, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Wir haben es mit dem Würdenträger zu tun, der uns Würde gibt. Ohne ihn hätten wir keine Würde. Gott ist es, der Würde verleiht und uns als sein Ebenbild einsetzt und auch den Schutz für unser Leben will, den Segen für unser Leben will. Und wenn wir den missachten, der die größte Würde hat und von dem alle Würde kommt, dann sollten wir uns nicht wundern, dass die Konsequenzen unserer Auflehnung gegen Gott auch so weitreichend sind. Könnt ihr mir folgen? Ist das leicht? Nein. Sind das harte Wahrheiten? Nein. Aber es ist Realität. Und wir sollten nicht kleine Kinder sein und sagen, oh, das ist mir unangenehm und deswegen flüchte ich vor dieser Wahrheit. Kennt ihr Menschen, die im Erwachsenwerden der Realität nicht ins Auge sehen wollen und sich ihr Leben lang wie Kinder verhalten, weil sie nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen für ihr Leben? Wir sollten keine Kinder sein, wenn es um unsere Beziehung zu Gott geht. Gott, es ist ein ernstes Anliegen. Aber Gott bleibt dabei nicht stehen und das ist das Geniale. Ein Mensch, der Gottes unendliche Herrlichkeit und Heiligkeit erfasst hat, der wundert sich nicht über das, was gerade gesagt wurde. Wenn du Gott in Herrlichkeit kennengelernt hast und weißt, wer er ist, wie groß er ist und welche Ehre er eigentlich in meinem Leben verdient hat, wirst du dich nicht wundern, wenn diese Ehre ausbleibt. Wirst du dich nicht wundern über den Aspekt der Verlorenheit, den wir in Johannes 3, Vers 16 gelesen haben. Vielmehr, wenn du Gott kennengelernt hast, wirst du denken, wie kann es sein? Wie um Himmels Willen kann es sein, dass dieser heilige und absolut gerechte Gott Unrecht vergibt? Wie kann es sein, dass er die Strafe aus Liebe auf sich selbst überträgt? Wie kann es sein, dass dieser heilige und gerechte Gott mich in Ewigkeit bei sich haben möchte? Das ist der Skandal. Das ist der Skandal des Evangeliums. Herr, warum bist du gut zu Menschen, die nicht so sind wie du? Und das sollte in uns eine heilige Empörung erwecken. Und nicht, oh ja, das ist ja aber krass mit der Verlorenheit. Nein, es liegt auf der Hand. Aber Herr, wie kann es sein, dass du so liebst? Denn beachte, der Herr lässt sich lieber zutiefst in seiner Würde verletzen, als dass er es zulässt, dass deine Würde und dein Wert den Bach untergeht. Versteht ihr das? Jesus kommt und lässt sich mit Füßen treten und anspucken und lässt seine Würde beschmutzen, damit wir ewiges Leben haben und unser Wert nicht zunichte gemacht werden braucht. Was für eine Liebe. Was für ein Gott. dem es so wichtig ist, dass deine Würde wiederhergestellt wird und bereit ist, als das Letzte auf dieser Welt zu gelten für dich, damit du leben kannst. Was für ein Geschenk, was für eine Gnade, dass der Allerhöchste mich für wertvoll erachtet, sich selber durchbohren lässt und mich würdigt, ehrt und schätzt. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott so sehr liebt, dass er die ehrt, würdigt und schätzt, die es nicht verdient haben? Was für ein Gott, was für ein Evangelium, was für ein Glaube. Und darum heißt es in unserem Text, dass wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Was bedeutet das, ewiges Leben zu haben? Was zeichnet dieses Leben aus, außer Ewigkeit? Einige denken, okay, einfach nur eine Existenz ohne Aufhören. Das ist es nicht. Jesus sagt im Johannesevangelium Folgendes: Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist ewiges Leben, Gott zu kennen und Jesus Christus zu erkennen. Also das heißt, neben allen Segnungen, Vorteilen, die du vielleicht im Sinn hast, so wenn du irgendwann mal in die Ewigkeit mit Gott eingehst, so, keine Ahnung, kein Schmerz, kein Geschrei, keine Tränen, immer genug zu essen, eine tolle Villa, Wohlstand ohne Ende. Das ist alles gut, das ist alles schön. Aber vor allem die größte Segnung, mit der Gott uns segnen kann, ist, in Gemeinschaft mit Gott selbst zu sein, ihn kennenzulernen, mit ihm verbunden zu sein und ihn in Ewigkeit immer besser kennenzulernen. Wenn man Menschen kennenlernt und denkt so, okay, der ist nett und so, ich habe mal so Gemeinschaft mit ihm, ich lerne ihn besser kennen, Freundschaft und so weiter, dann lernen wir, okay, ist eine super Person, interessant, da möchte ich näher reingehen. Irgendwann kommt der Punkt, okay, nicht alles ist Gold, was da glänzte, das ist auch schwierig und wir müssen uns teilweise ertragen. Also je näher du einen Menschen kennenlernst, desto schwieriger wird er. Also wenn du weiterhin in Zukunft ein hohes Bild von mir haben möchtest, dann lern mich nicht zu gut kennen. Weil da gibt es auch Schatten in meinem Leben, oder? Einige nicken, weil sie es schon kennengelernt haben. Aber stell dir vor, wenn du mit Gott unterwegs bist und diese Tiefe an Erkenntnis wächst und du ihn in seiner Person immer näher kommst, da kommt kein Schatten. Denn Gott ist Licht durch und durch. Es wird immer schöner, immer herrlicher, von Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit. Was für ein Geschenk. Was für eine Gnade. Und das heißt, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass wir nicht ewiges Leben haben werden. Habt ihr gehört, was dieser Text sagt? Dass wir ewiges Leben haben. Wenn du dein Vertrauen auf Jesus Christus wirfst, dann hast du dieses ewige Leben und diese Gemeinschaft mit Gott jetzt schon. Es beginnt jetzt schon. Das ewige Leben ist nicht etwas, was irgendwann startet, sondern das, was das ewige Leben auszeichnet, Beziehung zu Gott, Freundschaft mit dem Allerhöchsten, beginnt jetzt. Ist dir das bewusst, wenn du manchmal aufwachst und denkst so, wow, ich kann meinen Tag beginnen mit dem Allerhöchsten? Wenn ich bete, wenn ich im Stillen mein Anliegen zu ihm, er hört mich und ich höre ihn. Deswegen sagt Jesus auch, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Wer glaubt, hat ewiges Leben. Also das ganze Ziel der Rettungsaktion Gottes, was wir in Johannes 3, Vers 16 lesen, ist ewige und liebevolle Gemeinschaft mit ihm. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und achtet, dieses ewige Leben, diese ungetrübte Gemeinschaft mit Gott ist kein Automatismus. Es überkommt nicht einfach jeden einfach so. Es ist ein Angebot an jedermann. Gott zeigt seine Liebe der ganzen Welt, jedermann und jeder, der heute Ohren hat zu hören.
Doch es wird nicht bei allen Realität. Um in den Genuss des ewigen Lebens zu kommen und Gottes Kind zu werden, braucht es etwas, und das sagt uns dieser Vers auch. Und zwar, es braucht Glauben, damit jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es braucht Glauben, um in diese Beziehung zu Gott zu kommen. Aber nicht irgendein Glauben, denn jeder Mensch glaubt irgendetwas, sondern es braucht rettenden Glauben. Jesus sprach in Johannes 3, wenn wir diesen Vers lesen, müssen wir uns immer in Erinnerung rufen, Jesus spricht gerade mit einer Person, die supergläubig ist und maximal religiös. Ein sogenannter Pharisäer. Also das ist ein gläubiger Mensch. Und Jesus war immer wieder mit solchen gläubigen und religiösen Menschen zusammen. Und in einer ähnlichen Situation, als Jesus mit einem Gläubigen sprach, und als er hörte, dass er im Gespräch alle Glaubensantworten bieten kann, auf jede Frage die richtige Antwort gibt, die ein Glaubensmensch so geben kann, da erwidert Jesus Folgendes. Und als Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Das heißt, ja, es ist gut, wenn du verstehst, wenn du begreifst, wer Gott ist, wie er liebt, was das alles bedeutet. Aber nur, weil du alles rezitieren kannst, weil du immer die richtigen Antworten hast, weil du alles genau weißt, heißt es nicht, dass du im Reich Gottes bist. Dass Gott wirklich jetzt schon dein König und dein Herr ist. Dass du in seiner Königsherrschaft schon lebst. Rettender Glaube ist nicht korrekte Wiedergabe von dem, wer Gott ist und was er will. Glaube ist mehr als ein Lippenbekenntnis. Was ist rettender Glaube? Damit jeder, der an ihn glaubt. Du kannst doch wörtlich übersetzen, jeder, der in ihn hinein glaubt. Also es ist eine komplette Fokussierung auf eine Person. Rettender Glaube ist totales Vertrauen in die Person Jesus Christus. Rettender Glaube ist eine persönliche und lebendige Abhängigkeit von Jesus selbst. Lasst mich das mal illustrieren. Ich habe, glaube ich, schon mal von meinem Urlaub, ich glaube, es war in der Türkei, erzählt, wo wir auf einem Schiff waren. Und dann ging der Wellengang richtig los und das Schiff machte den hier. Und Miram und ich haben so etwas so noch nie erlebt. Und immer wenn das Schiff so hoch ging, konntest du in das Wasser gucken, wo du gleich reinplumpst, gefühlt. Und dann ging es wieder zurück. Unten lief das Wasser in das Boot. Und die ganzen Touris waren alle so in Panik. Wenige waren relaxed. Und dann habe ich nach hinten geschaut, ans Boot, also an das eine Ende, was immer fast ins Wasser dippt. Und da stand ein Türke mit seiner Angel und lehnte sich so an die Wand und schmiss so seine Angel raus. Und das Ding geht so, ja, alle halten sich fest. Und der steht da ganz entspannt und schmeißt seine Angel raus mit einem Wahnsinnsvertrauen. Hey, bist du krank? Du gehst gleich unter. Wie kannst du jetzt an Angeln denken, ja? Einige haben gedacht, sie sterben und werden nie wieder Mutter Erde erreichen. Und der hat gechillt und hat geangelt. Wie kann das sein? Wie kann jemand bei einem Sturm, bei Angst, vertrauen? Vertrauen. Er wusste, was ihn erwartet. Es war für ihn keine Überraschung. Dieser Mann kannte dieses Schiff. Der kannte den Wellengang. Und er wusste, ja, alle fallen um mich herum in Panik, aber ich vertraue. Rettender Glaube, rettenden Glauben zu haben, bedeutet, Ruhe und Frieden in Jesus Christus zu finden, der stellvertretend für uns gestorben, begraben und auferstanden wurde. Ruhe und Frieden in Jesus zu finden. Nicht zu überlegen, was kann ich jetzt auf diesem Schiff tun? Nein, ich ruhe. Ich muss nichts wirken. Ich muss nichts schaffen, sondern im Glauben an Jesus Christus kann ich in ihm ruhen und muss nicht schauen, wie kriege ich mein Leben auf die Reihe? Wie kriege ich meine Ewigkeit auf die Reihe? Nein, mein rettender Glaube ist, ich ruhe in Jesus. Jesus ist mein Friede, nicht den, den ich produzieren könnte. Das ist rettender Glaube. Und diesen rettenden Glauben brachten Christen, ich komme zum Schluss, diesen rettenden Glauben brachten Christen von Anbeginn an mit der Taufe zum Ausdruck. Dass dieser Glaube dann auch sichtbar wurde. Denn der Glaube ist etwas, was du nicht sehen kannst, sondern was im Herzen geschieht. Aber was dann nach außen dringt. Und Jesus hat sich etwas ausgedacht und hat sich ein Zeichen dafür ausgedacht. Und zwar die Taufe im Wasser. Und jeder, der rettend glaubt und seinen Frieden und seine Ruhe in Jesus gefunden hat, bezeugt in der Taufe: Herr, hier ist mein Leben. Ich vertraue auf dich und ich ruhe in dir. Ich lasse mich untertauchen, weil du für mich persönlich gestorben bist. Und ich werde wieder auftauchen, weil du für mich persönlich auferstanden bist. Und ich gemeinsam mit dir leben will, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Die Predigt lautete: Was ist rettender Glaube? Ich habe versucht, es zu beschreiben, aber eine Person, die das auch sehr gut beschreiben kann, ist Linda. Ich bitte dich, dass du nach vorne kommst. War eine gute Einführung jetzt, ne? Lasst uns auf ihr Zeugnis hören. Was bewegt sie zur Taufe und wie sieht rettender Glaube in Aktion aus?
Hi, ich glaube, mich kennen noch nicht viele, deshalb stelle ich mich kurz vor. Ich bin Linda Sander-Grotsche, 19 Jahre alt. Ich bin eine Enkelin von Irene Zeiter, die hier Mitglied war. Besuche seit einiger Zeit die Jugendgruppe der Gemeinde und ich brauche immer eine logische Erklärung, bevor ich etwas wirklich glauben kann. Ich denke, jeder merkt es direkt, logische Erklärungen und Glaube passen nicht so gut zusammen. Ich habe immer sehr viel gezweifelt, ich stand vielen Dingen im Glauben sehr kritisch gegenüber und habe alles hinterfragt. Nicht, dass ich nicht daran geglaubt hätte, dass Gott existiert. Das war für mich seit meiner Kindheit ein Fakt und ich habe auch immer wieder Dinge erleben dürfen, in denen ich Gottes Wirken deutlich erkennen konnte. Aber da war immer ein riesengroßes Warum. Ich habe an so elementaren Dingen gezweifelt, dass ich mir sicher war, zumindest so, kein Kind Gottes sein zu können und mich eigentlich auch nicht gläubig nennen zu dürfen. So große Zweifel würde ein gläubiger Christ ja nicht haben. Zur Verdeutlichung, was ich mit großen Zweifeln und Fragen meine, möchte ich gerne ein paar wenige mit euch teilen. Zum Beispiel fragte ich mich, warum musste Jesus wirklich für uns sterben? Ja, wir sind Sünder und jemand musste sie auf sich nehmen, um uns von diesen zu befreien. Aber warum denn? Gott ist doch allmächtig. Und warum ließ er dem Teufel denn überhaupt so eine große Macht? Und überhaupt, warum gibt es den Teufel? Warum sind wir ihm so ausgesetzt? Und warum genau schuf uns Gott so, wie wir heute sind? Aus meiner menschlichen, sehr begrenzten Sicht hätte es bei Gottes unbegrenzter Macht doch sicher eine schönere und einfachere Lösung geben müssen. Diese Gedanken ließen mich einfach nicht in Ruhe und machten mir wirklich Angst. Wie könnte ich an Gottes Werken so viele Zweifel haben und gleichzeitig ein Kind Gottes sein? Erst recht könnte ich mich so auch nicht taufen lassen. Ich war fest davon überzeugt, dass ich, sehr einfach ausgedrückt, erst ein gewisses Level im Glauben erreichen müsste, um überhaupt über Taufe nachdenken zu dürfen. Und vor allem müsste ich mir endlich sicher werden, dass ich ein Kind Gottes bin. Jetzt war nur noch die Frage, wie schaffe ich das? Mein Plan sah dann so aus, dass ich versuchen würde, gewisse Fragen und Zweifel loszuwerden, indem ich mich einfach besonders viel mit dem Thema Glaube beschäftigte. Ich las also viel in der Bibel, versuchte regelmäßig in die Kirche zu gehen und bat Gott jeden Tag darum, mir die Zweifel zu nehmen oder mir einfach zu helfen. Ich dachte mir, vielleicht würde ich ja so irgendwann besser im Glauben werden. Dieser Plan hing also vor allem von meinen eigenen Leistungen ab. Schlussendlich ging das Jahr so. Ich hatte wie immer mal bessere Phasen im Glauben, aber so richtig änderte sich zumindest gefühlt nichts. Ich war immer noch nicht gut genug. Ich wurde immer wütender auf Gott. Es sollte ihm doch eigentlich gefallen, dass ich ihm folgen möchte. Warum passierte also nichts? Warum machte er es mir nicht leichter? Vor kurzem, nach einer Jugendstunde, kamen Waldemar, Andi und ich in ein Gespräch. Und dabei knallte ich ihnen irgendwann einfach all meine Fragen und Zweifel ohne jegliche Vorwarnung vor die Füße. Weil ich dachte, erahnen zu können, was sie sagen würden und welche Lösungsvorschläge sie bringen würden, stellte ich auch direkt klar, ich habe alles versucht, ich wünsche es mir mehr als alles andere. Und ja, ich meine es auch wirklich ernst, aber ich werde einfach nicht besser im Glauben. Es nervt und so langsam frage ich mich, was das alles soll und ob ich vielleicht einfach nicht dazu ausgewählt wurde, ein Kind Gottes zu sein. Das natürlich alles etwas ausführlicher und ich hoffe auch etwas sanfter ausgedrückt. Mit dem, was dann kam, habe ich nicht gerechnet und war dementsprechend etwas überfordert. Waldemar fragte mich, ob ich denn nicht merken würde, dass es sich nur um mich dreht, dass ich ständig nur darüber reden würde, was ich alles tun würde und was ich noch nicht geschafft habe. Ich würde nur auf mich schauen und Gott gar nicht mehr richtig sehen. Er sagte außerdem, Gott hat mit Jesus Tod nicht etwas begonnen, das du jetzt zu Ende bringen musst. Er hat es längst zu Ende gebracht und du darfst es einfach annehmen, du musst nichts mehr leisten. Und neben all dem, was wir noch besprochen hatten, blieb mir das am meisten im Gedächtnis. Ich konnte am nächsten Tag über nichts anderes mehr nachdenken. Es ist nicht so, dass es mir völlig fremd war, dass wir für Gottes Gnade und Liebe nichts tun müssen, dass wir trotz unserer Fehler bereits gerettet sind. Ich hatte es schon etliche Male gehört, aber so richtig angekommen ist es nie. Kurz löste das etwas Panik in mir aus, denn wenn ich nichts dafür tun könnte, wäre ich ja völlig machtlos. Wie könnte ich jetzt noch gerettet werden? Von einer Sekunde auf die andere war mir dann aber plötzlich alles klar. Ich bin tatsächlich schon gerettet, ich weiß, ich bin ein Sünder und ich brauche Vergebung. Und in diesem Punkt zweifle ich überhaupt nicht. Ich kann Gott vollkommen vertrauen und mein Leben in seine Hände legen. In diesem Moment war ich so voller Freude, dass ich es nicht fassen konnte. So eine Freude hatte ich noch nie verspürt und ich werde sie nie in Worte fassen können, so überwältigend war sie. Natürlich hatte ich noch Fragen, aber sie waren auf einmal so klein und unbedeutend. Ich hatte und habe bis heute, seit diesem Moment, eine so starke Gewissheit in mir, durch die ich mich einfach nur freuen kann. Andi hat diesen Moment mal total einfach und schön verbildlichen können. Er meinte, manchmal sind gewisse Dinge im Kopf zwar angekommen, man versteht, was sie wörtlich bedeuten, aber dann fallen sie plötzlich vom Kopf ins Herz und plötzlich wird das Ausmaß ihrer Bedeutung klar und man versteht sie erst so richtig. Ich weiß, dass ich niemals überhaupt irgendein Level erreichen kann, dass ich es nie schaffen könnte, Gottes Gnade auch nur im Ansatz zu verdienen. Stattdessen kriege ich sie einfach geschenkt und ich darf sie voller Dankbarkeit annehmen, weil Jesus für mich gestorben ist. Ich habe also nichts zu fürchten und kann mich einfach freuen, Gottes Kind zu sein. Aus diesem Grund lasse ich mich heute taufen. Ich möchte allen zeigen, dass ich an Jesus Christus glaube und ihm mein Leben widme.
Dein Bekenntnis sind, taufen wir dich im Namen des Vaters, des Sohnes Jesus Christus, des Heiligen Geistes.
Linda, ich freue mich sehr, dass ich dir jetzt den Taufspruch vorlesen darf. Er steht in Offenbarung 21, Vers 6. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will den Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst.